Herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir tauchen heute mal tiefer ein in das Leben und das Werk von Werner Ebeling.
Ein wirklich spannender Wissenschaftler.
Absolut. Sein Weg führte ihn ja durch eine ziemlich bewegte Zeit, wissenschaftlich und politisch, zwischen Ost und West, DDR, Sowjetunion, wiedervereinigtes Deutschland, alles dabei.
Und als Grundlage haben wir ja seine eigenen autobiografischen Notizen. Das macht es sehr persönlich.
Genau das. Und unsere Mission heute für Sie. Wir wollen verstehen, wie hat Ebeling das alles erlebt? Als Forscher, als Zeitzeuge.
Was hat ihn geprägt?
Richtig. Was waren seine Forschungsthemen? Das ging ja von Elektrolyten bis zur Selbstorganisation.
Ein weiter Bogen.
Und welche Einsichten gibt er uns mit? Über Wissenschaft, über Geschichte. Gerade dieses Motiv des Grenzgängers, das taucht ja immer wieder auf.
Stimmt, und dieser Begriff Grenzgänger, der fängt ja wirklich, Sie haben es angedeutet, buchstäblich im Kindheitsgarten an.
Mitten im Harz.
Ja, in Suderode. Da verlief die Grenze zwischen Anhalt und Preußen. Direkt durch den Garten.
Unglaublich.
Das ist doch ein toller Ausgangspunkt, oder? Um zu verstehen, wie er lernte, Dinge immer von, mehreren Seiten zu sehen. Das hat sicher seine wissenschaftliche Arbeit stark beeinflusst.
Okay, dann fangen wir doch genau da an. Geboren 1936 in Suderode. Die Grenze im Garten also. Das ist ja fast schon ein skurriles Detail.
Absolut.
Und sein familiärer Hintergrund, der war ja, sagen wir mal, bodenständig. Nicht gerade akademisch.
Überhaupt nicht. Der Vater war Geflügelzüchter, bekannt als Hane Otto.
Aha.
Die Mutter sehr praktisch veranlagt, der Großvater Handwerker. Also keine typische Akademikerfamilie, nein.
Und trotzdem gab es da ja früher Berührungspunkte mit Wissenschaft. Oder zumindest mit kritischem Denken.
Ja, das ist das Interessante. Der Vater zum Beispiel, der war fasziniert von Gregor Mendels Vererbungslehre.
Der klassischen Genetik.
Genau. Und er war sehr skeptisch gegenüber dieser Lysenko-Lehre, die ja damals ideologisch sehr aufgeladen war.
Die in der Sowjetunion und teils auch in der DDR propagiert wurde.
Richtig. Ebeling zitiert seinen Vater, der meinte, Lysenko hätte halt so lange experimentiert, bis mal ein Ergebnis passte. Aber so funktioniert Züchtung eben nicht.
Das zeigt ja schon ein Grundverständnis für Wissenschaft.
Definitiv. Und dann gibt's ja noch diese Anekdote aus der NS-Zeit, dass der Vater den Stammbaum bereinigen ließ.
Um jüdische Vorfahren zu verschleiern, vermutlich.
Wahrscheinlich, ja. Und Ebelings eigene Spekulationen über frühe Ostkontakte der Familie, bis hin zu diesem möglichen Dekabristen-Vorfahren namens Ebeling.
Was ihn dann später zu Reisen nach Saratow motiviert hat.
Genau. Das zeigt so eine Mischung, finde ich. Pragmatismus, kritischer Geist und auch so eine gewisse Neugier, oder? Abenteuerlust vielleicht.
Und die Mutter, Gisela, sie scheint ja eine ganz zentrale Figur gewesen zu sein. Gerade was das Ethische angeht.
Ja, sehr.
Mich hat diese Geschichte von 1944 beeindruckt, wie sie jungen Kriegsgefangenen, Polen und Ukrainern, heimlich einen Volksempfänger gegeben hat.
Ein Radio, damit sie die Weihnachtspredigt hören konnten.
Genau. Das war ja nicht ohne Risiko damals.
Absolut nicht.
Und sie soll nur gesagt haben, Otto, das sind Menschen wie wir.
Und der liebe Gott möchte, dass sie die Weihnachtspredigt hören. Ja, das ist schon stark. Eine klare Haltung.
Und sie war es dann auch, die wollte, dass Werner studiert, oder? Gegen den Willen des Vaters.
Ja, das stimmt. Der Vater war wohl skeptisch, ob das was wird. Aber die Mutter hat darauf bestanden.
Unterstützt von Lehrern, wie er schreibt.
Richtig, Studienrat Engelmann, Direktor Drotschmann. Der hat ihm ja auch Thomas Manns Dr. Faustus empfohlen.
Ein ziemlicher Brocken für den Anfang.
Den er dann im ersten Studienjahr, wie er schreibt, Zeile für Zeile durchgeackert hat.
Diese ganzen frühen Erfahrungen. Die Grenze, die Mutter, der Vater, die Kriegsgefangenen, später die Amerikaner.
Ja, diese Ex-Anekdote ist auch gut. Eier gegen Kaya-Likör tauschen.
Das alles zusammen, das muss doch die Basis gelegt haben. Für seine Anpassungsfähigkeit, sein kritisches Denken.
Und vielleicht auch schon für sein späteres Interesse an Selbstorganisation. Dieses Gefühl für Systeme, für das Überwinden von Grenzen. Das wurde da irgendwie angelegt, denke ich.
Sein Weg führte ihn dann ja zum Physikstudium. Nach Rostock.
Genau.
Interessanterweise hat ihm sein Mathelehrer ja davon abgeraten.
Ja, Sommerfeld hieß der wohl. Meinte, die Mathematik wäre zu schwer für ihn.
Aber Ebeling schreibt, er sei in Rostock endlich angekommen.
Mhm.
Und er betont auch etwas Bemerkenswertes. Dass die DDR der 50er Jahre ihm, dem Arbeiterkind, durchaus Chancen geboten hat.
Eine Offenheit, die er später vermisst hat. Er fragt sich ja selbstkritisch, ob er es heute überhaupt noch geschafft hätte, Naturforscher zu werden, bei der heutigen Bedeutung der Herkunft.
Ein nachdenklicher Punkt.
Finde ich auch. Und in Rostock trafen dann ja quasi zwei Welten aufeinander, personifiziert durch seine Mentoren.
Professor Falkenhagen.
Hans Falkenhagen. Ein Vertreter der, ja, traditionellen deutschen Physikerschule. Sehr angesehen.
Und der junge Dozent aus Moskau?
Juri Klimontowitsch. International bekannt, aber eben auch als kritischer Geist geltend.
Und über Falkenhagen kam er dann an diese Bogoljubow-Schule ran?
Genau, an deren Methoden, die BBGKI-Hierarchie.
Okay, was muss man sich darunter vorstellen?
Vereinfacht gesagt. Das ist ein mathematischer Apparat, um Systeme mit sehr vielen Teilchen zu beschreiben. Gase, Flüssigkeiten. Man geht von einem Teilchen zu zwei, zu drei und so weiter.
Ah ja.
Falkenhagen hatte Bogoljubow getroffen, Mikrofilme von dessen Arbeiten bekommen und sie Ebeling gegeben. Mit dem Auftrag, prüfen Sie mal, ob das auf Elektrolyte anwendbar ist.
Also Salzlösungen.
Genau. Und das wurde dann die Basis für seine Diplomarbeit und später die Doktorarbeit.
Und das hat ihn dann 1966 nach Moskau geführt. Für ein Jahr.
Ja, eine prägende Zeit.
Das muss ja unglaublich intensiv gewesen sein. Er beschreibt das ja sehr lebendig. Die Bürokratie.
Saftra, morgen wiederkommen, war die Standardantwort, ja.
Oder die Sache mit dem Mantel. Er bekam keinen staatlichen Wintermantel, weil er zu spät kam.
Und die Mutter schickte ihm einen geerbten Hamsterfellmantel vom Dachboden.
Herrlich. Man sieht ihn förmlich vor sich. Und dann das Zusammenleben mit dem Kommilitonen aus dem Kaukasus.
Und vor allem die Nächte bei Klimontowitsch.
Ja, diese nächtlichen Anrufe und Diskussionen.
Die scheinen ihn extrem beeinflusst zu haben. Klimontowitsch rief wohl oft spät an. Werner, kommen Sie doch noch mal vorbei, ich habe was Interessantes.
Und dann saßen sie in der Wohnküche bei Resten vom Abendbrot.
Diskutierten über Physik, Gott und die Welt. Und oft kamen noch andere bekannte Leute dazu. Falkenstein, Zubarev.
Das war ja auch die Zeit des Tauwetters nach Stalin. Eine gewisse Aufbruchsstimmung.
Ja, eine Phase der Öffnung. Und Ebeling war damals, das schreibt er offen, durchaus angetan von der Idee eines dritten Weges des Sozialismus.
Er hat sogar einen Parteiantrag für die SED gestellt.
Hat er. Diese anfängliche Euphorie ist aber später verflogen.
Spätestens nach dem Prager Frühling 68.
Ja, das war für viele ein Wendepunkt. Zurück in Rostock hatte dann schnell promoviert und sich 1968 habilitiert.
Mit welchem Thema?
Gebundene Zustände in Plasmen. Also wie sich Atome in einem heißen, ionisierten Gas bilden können. Ein Problem, das schon Max Planck bearbeitet hatte.
Und Ebeling sah das als seine wichtigste wissenschaftliche Leistung an?
Ja, diese Arbeit von 1966, die Ergebnisse flossen dann später in diese bekannten Bücher ein. Das Othe-Buch mit Kräft und Kremp.
Und das grüne Buch zur Quantenstatistik mit Röpke.
Genau. Standardwerke auf dem Gebiet.
Aber dann, so Ende der 60er, Anfang der 70er, kam ja ein großer thematischer Wechsel. Weg von dieser etablierten Physik.
Richtig. Der entscheidende Impuls kam wieder in Moskau 1970.
Via Moskau?
Ja. Er war mit Klimontowitsch bei einem Vortrag von Ilja Prigozhin, dem späteren Nobelpreisträger.
Ah, Prigozhin. Nichtlineare Dynamik, dissipative Strukturen.
Genau das. Diese faszinierenden Muster, die spontan entstehen können, wenn ein System Energie durchsetzt, also fern vom Gleichgewicht ist.
Wirbel, chemische Oszillationen, solche Dinge?
Ja. Und Ebeling erzählt ja diese Anekdote, wie Pyotr Kapitsa, der das Seminar leitete, während des Vortrags einfach schlief.
Und erst zur Diskussion wieder aufwachte.
Bezeichnend. Aber bei Ebeling haben Prigozhines Ideen offenbar sofort gezündet.
Das kann ich mir vorstellen. Das passt ja perfekt zum Grenzgänger. Etwas Neues, das alte Denkmuster sprengt.
Absolut. Die Idee, dass Ordnung aus Unordnung entstehen kann, von selbst sozusagen.
Das muss ihn fasziniert haben.
Total. Er fing sofort an, Vorlesungen dazu zu entwickeln. Erst in Rostock, dann wurde er nach Toron und Wiga eingeladen.
Und 1976 kam sein erstes Buch dazu raus.
Strukturbildung bei irreversiblen Prozessen. Wegen des Umschlags das orangefarbene Buch genannt.
Und das kam sogar bei Kritikern von Prigozhine an?
Ja, Rolf Landauer nannte es A Nice Little Book, was wichtig war. Er hat in Rostock eine neue, junge Forschungsgruppe aufgebaut. Rainer Feistel, Lutz Schimanski-Geier, Ingrid Sonntag.
Und was war das wirklich Neue, das Revolutionäre an diesem Konzept der Selbstorganisation?
Naja, es bot halt erstmals einen übergreifenden Rahmen, um zu verstehen, wie Komplexität entsteht. Nicht nur in Physik und Chemie.
Sondern auch in der Biologie, Evolution.
Genau, und potenziell sogar in sozialen Systemen. Die Kernaussage war ja, Ordnung ist nicht immer aufgezwungen, sie kann spontan entstehen, wenn die Bedingungen stimmen.
Offenheit, Energiefluss.
Richtig, das war ein fundamental anderer Blick als der der klassischen Thermodynamik mit ihren Gleichgewichtszuständen.
Und die Zusammenarbeit mit Rainer Feistel führte dann zu dem Buch über Selbstorganisation und Evolution?
Ja, 1982. Und da zogen sie schon vorsichtige gesellschaftspolitische Parallelen. Etwa mit dieser These.
Die Ablehnung von Innovationen ist zwar auf kurze Sicht scheinbar eine optimale Taktik.
Sie ist jedoch als Strategie tödlich, wie die biologische Evolution deutlich zeigt. Das war schon, naja, ein deutlicher Hinweis damals.
1979 dann der nächste Karriereschritt, der Wechsel nach Berlin, an die Humboldt-Universität.
Auf einen Lehrstuhl mit großer Geschichte, in der Nachfolge von Max Planck.
Er sollte da einen neuen Bereich aufbauen. Statistische Thermodynamik und theoretische Biophysik. Wollte er das?
Nicht unbedingt. Das Angebot kam vom Sektionsdirektor Enderlein. Der wollte unbedingt eine Biophysikabteilung. Ebeling war ja kein Biophysiker.
Ah, okay.
Er hat erst abgelehnt. Man hat sich dann auf diesen Kompromissnamen für den Lehrstuhl geeinigt.
Und wie war das Klima in Berlin für ihn?
Er beschreibt es als rauer, dogmatischer als in Rostock. Aber er hat auch hier wieder ein starkes Team aufgebaut. Szymanski-Geier kam mit. Engel, Malzow, Feistel kam später dazu, Richter.
Und ab 1985 war er dann sogar Dekan der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät.
Ja, eine verantwortungsvolle Position. Die hat er genutzt, um Interdisziplinarität zu fördern, auch die Wissenschaftsgeschichte der Uni aufzuarbeiten.
Aber es gab auch die Schattenseiten in der DDR.
Definitiv. Nach dieser internationalen Tagung 1979 in Rostock,
wo auch Westwissenschaftler dabei waren,
wurden ihm von 1980 bis 85 alle Reisen ins westliche Ausland gesperrt. Einfach so.
Puh.
Er vermutete, er war da dem Sicherheitsapparat zu sehr auf die Füße getreten bei der Organisation. Ein typisches Beispiel für diese Gratwanderung damals.
Und dann kam der Herbst 89, der große Umbruch. Wie hat er das erlebt? Er war ja nun Dekan an der Humboldt-Uni.
Er beschreibt erstmal Skepsis, wohl aufgrund vieler enttäuschter Hoffnungen auf Reformen in der Vergangenheit.
Verständlich.
Aber die wich dann schnell einer aktiven Beteiligung. Er war ja bei dieser gerühmten Demo von Parteimitgliedern vor dem CK-Gebäude dabei.
Wo Helga Königsdorf den Rücktritt des Politbüros forderte.
Genau, am 2. Dezember 89. Und er wurde dann Vorsitzender dieses Komitees für ein neues Uni-Statut.
Und später sogar Vorsitzender des Konzils, des ersten frei gewählten Uni-Parlaments.
Also mittendrin im Wandel.
Haben er und Feistel das auch theoretisch gedeutet? Mit ihrer Selbstorganisationstheorie?
Ja, absolut. Sie hatten ja schon Anfang 89 in einem Buch dieses Kästner-Zitat über die Mauer mit dem Riss gebracht. Fast prophetisch.
Stimmt.
Und sie sahen die Ereignisse dann nicht als Zufall, sondern als Folge dieser inneren Instabilitäten. Fluktuationen nannten sie das. In einem System, das Innovationen blockiert hat.
Ganz im Sinne ihrer These. Ablehnung von Wandel ist tödlich.
Genau.
Die Zeit nach der Wende war dann aber für ihn persönlich schwierig, schreibt er.
Ja, sehr schwierig. Es gab diese Vorwürfe wegen Kontakten zu Sicherheitsorganen bei der Rostocker Tagung 79.
Die er aber immer zurückgewiesen hat.
Hat er. Er hat immer betont, er habe niemanden belastet oder verraten. Aber diese Vorwürfe haben seine Wiederberufung an der Humboldt-Uni massiv verzögert.
Eine Zeit der Unsicherheit.
Und wohl auch der Depression. Wichtige Unterstützung kam da von Westkollegen wie Haken und Müller-Krumpaar, die ihn als Gastprofessor einluden.
Und auch aus Berlin selbst.
Ja, vom Prorektor Bernd Bank, der ihn dann kommissarisch wieder einstellte, bis alles geklärt sei. Diese Klärung zog sich aber ewig hin.
Bis kurz vor der Emeritierung wurde seine Stelle erst entfristet.
Richtig. Weil es Voraussetzung für einen neuen Sonderforschungsbereich war. Eine ziemlich quälende Situation für ihn.
Und trotzdem, das ist ja das Paradoxe, beschreibt er diese Nachwendezeit als wissenschaftlich extrem produktiv.
Vielleicht gerade deshalb, weil er von vielen Leitungsaufgaben befreit war. Er konnte sich wieder voll auf Forschung und Lehre stürzen.
Er schreibt ja, er hatte in den 90ern so viele tolle Doktoranden wie nie zuvor.
Ja, und er hat neue Felder erschlossen. Diese aktiven, braunschen Teilchen zum Beispiel.
Teilchen, die sich selbst antreiben können?
Genau. Inspiriert durch Ameisenexperimente, die er bei Prigogine gesehen hatte. Oder die Analyse komplexer Sequenzen, DNA, Texte, mit Methoden der Chaostheorie.
Und er blieb der Grenzgänger, pendelnd zwischen Berlin und seinem Refugium auf dem Darß.
In Bonn, ja. Diese alte Fischerkarten, den er und seine Frau Barbara seit den 70ern renoviert hatten. Ein wichtiger Ort, auch für kleine Seminare.
In seinen späten Texten blickt er dann ja auf die ganz großen Themen. Kinder, Krieg, Klima.
Inspiriert von Ernst Blochs Prinzip Hoffnung.
Und besonders markant fand ich seine Kritik an der Klimadebatte aus physikalischer Sicht.
Ja, das ist wirklich pointiert und vielleicht auch unbequem. Er argumentiert ja mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik.
Dem Entropiegesetz. Die Unordnung nimmt immer zu.
Genau. Und sein Punkt ist, Kriege, Zerstörung, das erzeugt eine gigantische Menge an irreversibler Entropie. Einen Wald abfackeln, eine Stadt zerbomben, das schafft maximale, unumkehrbare Unordnung.
Und er meint, das wird in der Klimadebatte ignoriert.
Weitgehend, ja. Man konzentriert sich fast nur auf CO2. Aber diese massive Entropieproduktion durch Zerstörung, die bleibt außen vor. Er kritisiert, dass das Thema vor allem Explosivwaffen auf Druck mächtiger Staaten aus Abkommen wie dem Pariser Klimaabkommen rausgehalten wurde.
Deshalb sagt er, ein Verbot von Explosivwaffen sei dringender als vieles andere.
Aus seiner physikalischen Sicht, ja, das sei fundamentaler.
Ein starkes Argument. Er äußert ja auch generell Enttäuschung darüber, wie die Wiedervereinigung gelaufen ist.
Stimmt. Er bedauert, dass die Chance nicht genutzt wurde, um eine Gesellschaft zu bauen, die vielleicht mehr Prinzipien der Selbstorganisation folgt.
Mehr Flexibilität, weniger Zentralismus.
Ja, mehr Anpassungsfähigkeit, dezentrale Entscheidungen. Stattdessen sieht er eine zunehmende Bürokratisierung, Überregulierung.
Die ihn an die Endphase der DDR erinnert.
Genau das schreibt er. Und damit verbunden sein Plädoyer für Bildungsgerechtigkeit. Er vergisst nie seine eigenen Chancen als Arbeiterkind.
Und warnt davor, dass Bildung zum vererbbaren Vermögen wird.
Was soziale Mobilität verhindert und Ungleichheit verstärkt. Ein wichtiges Anliegen für ihn.
Wenn wir das jetzt alles mal zusammenfassen. Werner Ebelings Leben ist wirklich eine Art Spiegel des 20. Jahrhunderts für einen Wissenschaftler.
Absolut.
Einer, der ständig Grenzen überschritten hat. Geografisch, politisch, disziplinär. Ost-West, Physik, Chemie, Biologie, Gesellschaft.
Immer auf der Suche nach neuen Wegen, neuen Ideen.
Und seine Autobiografie zeigt diese Mischung aus Neugier, Widerstandskraft und auch dem Mut, unbequeme Fragen zu stellen.
Was können wir also für Sie aus dieser Betrachtung mitnehmen? Ich denke, da gibt es einiges.
Zum Beispiel das Verhältnis von Wissenschaft und Politik.
Ja, dieses oft spannungsgeladene Verhältnis gerade in der DDR.
Dann die Bedeutung von Mentoren und Netzwerken, die ja oft auch über Grenzen hinweg funktionierten.
Und natürlich sein interdisziplinärer Ansatz. Emotion zum Klima, das ist schon beeindruckend.
Und immer wieder diese Perspektive des Grenzgängers. Der Blick von innen und außen zugleich.
Der oft zu überraschenden Einsichten führt.
Und damit möchten wir Sie mit einem letzten Gedanken zurücklassen. Etwas zum Weiterdenken, das direkt an Ebelings späte Arbeiten anknüpft. Ebeling sagt ja, es ist ein fundamentaler Fehler, die riesige Entropieproduktion durch Kriege und Zerstörung in der Klimastrategie zu ignorieren, während wir uns fast nur auf CO2 konzentrieren.
Was würde sich denn ändern, wenn wir wirklich alle großen Quellen irreversibler Unordnung, also auch Konflikte, Waffenproduktion, Zerstörung ernsthaft in unsere Zukunftsstrategien einbeziehen würden? Könnte diese konsequent physikalische Perspektive, die den zweiten Hauptsatz wirklich ernst nimmt, unsere Herangehensweise an globale Probleme vielleicht grundlegend verändern?
Eine Frage, die nachdenklich stimmt.